Herzlich willkommen bei
«Sich drum möchten», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 202 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Florian Bodoki.
Salve.
Salve! Ja, sind ihr alle gut in die Woche gestartet, obwohl wir haben es ja schon wieder gleich hinter uns.
Ja, ist ja kurz gewesen.
Ja, also nach gut zwei Wochen Ferien ist nie einfach, aber das ist gegangen.
Dann ist ja gut, gibt es nächste Woche ein Vacation in Hamburg.
Stimmt.
Dann kannst du wieder sind dann einfach weg, he? Oder wie machen die das dann mit dem Podcast nächste Woche?
Ja, das haben wir eben auch gestern festgestellt.
Ich habe das Studio ausgeräumt gestern. He? Also ich muss schon, sollte schon.
Ich habe mir noch geschaut, von wegen Handgepäck, habe ich mir gefunden, ich nehme eins mit, ich nehme nicht vier mit.
Ich habe einen Koffer noch gebucht. Also einen richtigen.
Sonst kann ich dir noch den Mixer auch noch mitgeben und so.
Nein. Ja, also ahne schon, einfach zurück musst du schauen, was da.
Nein, ich habe schon geschaut, dass der Jan in Hamburg vor Ort, der muss noch ein Kopfhörer auftreiben, weil die mag ich auch nicht mitnehmen, damit wir dann dort in gepflegter Manier vor Ort aufnehmen. Ja. Nein, das machen wir dort, ja.
Mal live zur Abwechslung als.
Ja. Stimmt, ja. Mal wieder face to face. Vermutlich hört man dann, wird es zum Abmischen zum mühsam, weil überall gegenseitig die Spuren drauf sind. Genau, nein, das wird lustig. Und lustig wird auch das heutige Programm, weil für das hat Microsoft gesorgt, ihr Microsoft Build. Jede Entwicklerkonferenz muss ja irgendeinen Beinamen haben. Und das ist bei Microsoft Build. Dort haben sie diverse neue Sachen vorgestellt. Und neue Sachen hat auch Sonos vorgestellt, und zwar den Kopfhörer, wo vermutlich viele darauf gewartet haben. Viel darauf gewartet haben sie auch auf Furiosa, eine Mad Max Saga, sozusagen das Prequel, nehme ich an. Weil sie hat beide Arme. ich habe keinen Trailer gesehen, nichts, aber ich habe gesehen, sie hat beide Hände, Arme und in Mad Max hat sie ja den einen Arm nicht mehr, darum nehme ich an, ist das Prequel. Bin ich noch richtig?
Du bist komplett richtig, du hast das super analysiert. Du könntest meinen Job machen.
Ist das super. Denn nicht ein Spoiler schon?
Also für den 9 Jahre alten Film Fury Road.
Sie verliert den dort auch nicht, das ist einfach so. Das ist ein Fakt. Genau. Und mit Fakten geht es weiter mit Hellblade 2. Das passt vielleicht sogar so ein bisschen zu Furiosa und Songs of Conquest. Aber wir fangen an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Der Samuel hat sich das angeschaut, obwohl wir haben es natürlich alle angeschaut. Und Microsoft hat ja diverse Sachen vorgestellt. Neue Laptops, neue 2 Nice, vieles mit AI, mal eine Taste für AI, viel mit Software und Zeugs und Sachen. Und wie sieht jetzt die Zukunft vom PC aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir reden im Moment gerade wieder viel über KI, also künstliche Intelligenz. Wir haben in der letzten Woche schon darüber geredet und jetzt zieht Microsoft noch so ein bisschen mit nach. Einerseits eben mit neuen Geräten, wie du gerade gesagt hast, und dann aber auch mit ganz vielen Funktionen, wo jetzt quasi die ganzen Modelle so ein bisschen in die Praxis übertragen sollen. Also eigentlich, es sind so ein drei Sachen, wo ich darüber reden will. Das erste sind die Geräte, also die Hardware, die sie vorgestellt haben, vor allem die Laptops. Dann eben die AI-Funktionen, die Copilot plus PCs, nennen sie das. Und das dritte, möchte ich mal so ein die Frage in den Raum stellen, ist das einfach alles eine Blase, die jetzt dann irgendwann platzt? Weil genau, kommen wir nachher drauf. Ich fange aber an bei den Produkten. Dort hat es neue Laptops gegeben. Ich gehe jetzt gar nicht so genau auf die einzelnen Laptops ein. Es hat nämlich nicht nur von Microsoft neue Laptops gegeben, sondern auch von ganz vielen anderen Herstellern. Die grosse Neuerung sind einfach die Chips, die drin stecken. Das sind die neuen ARM-Chips, also auf ARM-Architektur von Qualcomm. Das ist das Snapdragon X Plus und Elite. Und die grosse Neuerung ist halt eben, das sind jetzt die gleiche Architektur, wie Apple schon verwendet, bei den ganzen M-Chips. Bis jetzt, also das hat es ja auch schon so ein bisschen gegeben, so Qualcomm-Chips, so ARM-Chips, aber die sind nie so richtig.
Wie hat es gegeben? Surface X?
Kann ich auswendig sagen, ja.
Sie haben eins Sie haben ja wie viel Surface Pro, Surface Laptop und ich glaube Surface X ist das, wo mega schick ausgesehen hat, aber eben mit ARM gelaufen ist.
Und es hat aber alles. Es ist immer so versandet, oder? Man hat das ein bisschen probiert, aber irgendwie hat es dann niemand gekauft und hat niemand Software dafür entwickelt und die Chips sind halt auch nicht so toll gewesen. Und das sind jetzt die ersten Chips, wo mindestens von weitem so ausgesehen, als sind sie wirklich konkurrenzfähig und Microsoft pusht die auch richtig und halt auch Windows on ARM. Was das heisst, oder? Also vielleicht noch schnell einen Schritt zurück, eben ARM, warum ist das überhaupt besser? Bis jetzt, die meisten Chips sind ja von Intel und AMD gewesen, bei Windows-Laptops, das sind so die x86-Chips, die Architektur. Und die ARM-Chips, die können einfach viel, viel effizienter arbeiten. Das heisst, sie brauchen einfach weniger Batterie für die gleiche Leistung. Und dann bist du halt ein bisschen dort, wo du bei den MacBook gesetzt bist, seit, ich weiß gar nicht, 3-4 Jahren mit den ARM-Chips, das halt einfach viel, viel, viel länger hält, weniger heiß werden. Was vor allem bei mobilen Geräten schon recht toll ist. Und Microsoft redet jetzt bei den Laptops sogar von noch besseren Akkulaufzeiten als beim MacBook Air zum Beispiel. Und sie vergleichen es generell extrem stark mit dem MacBook Air, also mit dem M3 MacBook Air. Auch die Leistung soll besser sein als beim M3 und so weiter.
Hey, das habe ich aber übrigens noch interessant gefunden an der Apple-Konferenz, dass die auch jetzt wieder angefangen haben, sich mit Windows und so PCs zu vergleichen. Was es ja wirklich, ich habe das Gefühl, die haben das mega lang, haben ja immer so sich verkauft, dass es nur Apple. Und jetzt haben sie wieder einen Vergleich drin gehabt, an der letzten Konferenz.
Also bei iPad?
Bei der letzten Apple.
Wo sie die iPads vorgestellt haben.
Oder haben sie die iPads, aber sie haben definitiv wieder mit direkt Konkurrenz verglichen. Ich glaube, mit Windows.
Also was manchmal machen, ist halt irgendwie mit den alten Intel-basierten Macs. Also kannst du sagen, ich glaube im Herbst wahrscheinlich, wo sie den 3-Chips vorgestellt haben, ich glaube dort haben sie auch
aber es ist wirklich gerade jetzt und sie haben es mit, und nicht mit MacBooks, sie haben es wirklich mit Windows, sie haben die Existenz von anderen Geräten wieder
anerkannt.
Okay, ja, das sagt ja auch schon viel. Also mich freut das auch als Mac-User, weil ich finde, das ist Konkurrenz und Konkurrenz führt eigentlich immer zu besseren Geräten oder tieferen Preisen. Das kann uns alle freuen.
Ja, genau, du hast noch gar nicht gesagt, das Problem oder ist ja dann auch, oder hast du es gerade sagen?
Ja, genau, zu dem kommen wir jetzt gerade. Also das Problem, oder der Vergleich zu den MacBooks, der führt mich jetzt gerade zum grössten Problem, das Microsoft halt immer noch hat. Und zwar, im Gegensatz zu Apple kontrollieren sie natürlich nicht die ganze Hardware. Sie machen zwar eigene Laptops, aber sie haben ja Chips und alles, kaufen sich ein bisschen zusammen. Und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Windows-Laptops, die alle auch laufen müssen. Und sie können jetzt nicht einfach sagen, so, ab morgen gibt es nur noch ARM-Chips und die ganze Software muss jetzt für Windows und ARM entwickelt werden, sondern es wird weiterhin auch noch Intel und AMD-Laptops geben und es gibt wahrscheinlich jetzt eine sehr, sehr lange Periode, wo es sowohl x86-Chips als auch ARM-Chips wird geben, während Apple natürlich einfach hätte können sagen, so, innerhalb der nächsten 2 Jahre stellen wir alles um und dann gibt es keine Intel-Chips mehr, es ist alles ARM und jeder, der Software entwickelt für Mac, muss das jetzt einfach in der neuen Architektur machen. Und das kann Microsoft halt nicht. Und das macht Umstellung natürlich schwieriger, es macht sie langwieriger, weil sie können nicht einfach x86 komplett vernachlässigen und auch die Softwareentwickler können das nicht vernachlässigen. Das heisst, sie werden jetzt ein Video lang wie beides müssen entwickeln, also sowohl x86 als auch ARM. Microsoft hat das nicht vergessen, die wissen das. Und sie machen eigentlich das Gleiche, was Apple gemacht hat, wo sie die M-Chips eingeführt haben. Nämlich sie haben so einen Translation Layer, wo anscheinend auch so gut ist wie der von Apple damals. Der hat ja Rosetta 2 geheißen, das gibt es immer noch. Ich weiß gar nicht, wie der von Microsoft heißt, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall haben sie auch so ein Übersetzungsprogramm, wo halt die alten Programme quasi kann übersetzen in die ARM-Architektur, dass die immer noch laufen. Das Problem ist natürlich...
Aber es ist ja schon so, dass dann Microsoft warten muss, bis jeder Hersteller von Laptops auf den Zug aufspringt, oder?
Nein, sie müssen nicht warten. Also das ist jetzt halt eben genau da. Also du kannst schon parallel fahren. Und es geht nicht einmal unbedingt um den Laptop-Hersteller.
Also aber ja, wenn du komplett einstellen willst, x86, oder?
Wenn du komplett einstellen willst, ja, auf jeden Fall. Also dann müssen natürlich einfach alle... Also eigentlich alle Chip-Hersteller vor allem müssen auf ARM umstellen.
Und ich glaube, Intel und ARM, die haben gesagt, dass sie das jetzt auch machen, oder? Wenn ich es mir recht entsinne, oder? Oder nicht?
Nein, das wüsste ich jetzt nicht. Also von Intel okay. und AMD, ich glaube, die sind noch nicht auf Arbeit. Das ist das Problem. Also entweder steigt man komplett auf Qualcomm-Chips um und Intel und AMD verschwindet einfach in der Versenkung. Also die sind jetzt schon sehr, sehr unter Zugzwang, das muss man sagen.
Ja.
Oder sie fangen halt auch an, ARM-Chips zu produzieren, erfolgreich. Oder?
Und jetzt mit dem Compatibility-Layer, was auch immer, haben sie dann... Weil eben, wenn ja, der Punkt war immer, ja, ich könnte jetzt schon auf das ein ARM-Gerät holen, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich dann einfach meine Programme 99 oder irgendwas, die Mehrheit nicht kann brauchen. Aber jetzt theoretisch, und so war es ja bei Mac, hast du eigentlich alle können einfach benutzen und die einen sind standardmäßig gelaufen und die anderen hat es einfach umgewandelt.
Ja, übersetzt.
Übersetzt, genau. Und jetzt, Windows sagt, das geht jetzt wirklich auch. Also dann müsste theoretisch Steam und so funktionieren.
Müsste prinzipiell funktionieren, aber das sehen wir dann, wie gut das es funktioniert. Weil, also du hast natürlich immer bei einem Translation Layer, und das ist auch bei Mac so gewesen, du hast erstens eine gewisse Ineffizienz, weil es muss übersetzt werden. Das läuft niemals so schnell, so effizient, wie wenn das Programm nativ für die Architektur programmiert wird. Und das muss natürlich jetzt zuerst passieren. Und du hast zum Teil halt dann so Geschichten, wie das irgendetwas Kleines dann doch nicht ganz kompatibel ist. Zum Beispiel ein Kopierschutz bei einem Game und dann läuft es halt dann plötzlich nicht. Also Microsoft verspricht da viel. Es muss sich jetzt noch bewähren. So. Die Chips sind anscheinend wirklich gut. Wir haben jetzt bis jetzt nur die offiziellen Zahlen von Qualcomm, aber die können wirklich mitheben mit den Chips von Apple. Also das ist erfreulich. Eben an der Akkulaufzeit sieht es sehr gut aus. Was man noch nicht so recht weiss, ist, wie es bei der Grafikleistung aussieht. Dort machen sie recht wenig Angaben. Also es gibt dann sicher viel zum Testen für unseren Kollegen Martin Jude und vielleicht auch für mich, dass wir das ein bisschen vergleichen alles. Aber ja,
überall,
mega spannend.
Wo es keine guten Benchmarks gibt, muss man davon ausgehen, dass sie schlecht sind.
Richtig.
Das zeigen.
Genau. Man muss ja sagen, dass das Apple mittlerweile den M4 ja vorgestellt hat im iPad und der ist eigentlich dann schon wieder schneller als die Qualcomm-Chips. Aber naja. Was haben sie sonst noch angekündigt? Wir kommen zum zweiten Teil und das sind eben die AI-Funktionen. Also warum ist es überhaupt wichtig, dass man jetzt schnellere Chips hat in den Laptop? Könnte man ja sagen, macht mir eh nur, was auch nicht, ein bisschen Internet surfen und ein bisschen Filme schauen. Es ist wichtig, laut Microsoft, weil das halt ermöglicht, dass man mehr von diesen KI-Funktionen, wo es jetzt dann immer mehr soll geben, nicht mehr muss in der Cloud verarbeiten, sondern halt auch auf dem Gerät. Und das sind natürlich zwei Vorteile. Einerseits braucht Microsoft weniger Cloud-Kapazität. Das ist gut für sie. Es geht natürlich auch schneller. Und auch so von der Privatsphäre, vom Datenschutz her, hat es natürlich gewisse Vorteile, wenn du nicht alles musst in eine Cloud schicken, sondern einfach kannst lokal auf deinem Gerät verarbeiten.
Gerade ja, und wenn du noch kein Internet hast, oder?
Und wenn du kein Internet hast. Gut, das ist ja heutzutage, muss man schon sagen, ist selten geworden. Aber das ist so, ja. Die neuen Chips haben eben auch nicht nur eine bessere CPU, sondern auch eine bessere NPU, das ist Neural Processing Engine, also das ist der KI-Beschleuniger. Und mit dem sollte es anscheinend möglich sein, dass man gewisse Sachen kann auf dem Laptop machen kann. Microsoft hat jetzt eine neue Zertifizierung rausgebracht, das nennt sich dann eben Copilot Plus PCs. Für das braucht einfach der Chip, die NPU braucht eine gewisse Leistung, das sind irgendwie 40 so Tops, so Billionen von Operationen pro Sekunde. Und wie das jetzt bei normalen PCs aussieht, weiss ich dann ehrlich gesagt gar nicht, oder weil wir haben ja alle daheim so einen Selfmade-PC mit irgendwie Grafikkarte und so, und das ist natürlich alles nicht zertifiziert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dort hast du eh nicht das Problem, zu wenig Leistung, weil die richtige Grafikkarte, dedizierte, die hat natürlich auch sehr, sehr viel KI-Beschleunigungsleistung. Also deine RTX 4090, die du zum Beispiel hast, habe ich nachgeschaut, die hat über 600 von diesen Tops. Also ein Vielfaches.
Aber eben, die Frage ist eben, gell, ob das kannst, du musst das, ich bin jetzt nicht ganz rausgekommen, du musst vermutlich wieder zahlen oder was auch immer, damit du das Copilot Plus kannst haben. Und dann ist halt eben die Hauptfrage, sagt es dann, dein Gerät ist nicht kompatibel einfach und das funktioniert dann nicht, oder? Obwohl es die Leistung hätte.
Hey, da bin ich auch gespannt, wie das dann wirklich umgesetzt wird. Ich glaube, zahlen musst vor der Hand mal für die Basisfunktionen wahrscheinlich nicht. Also okay. Um was geht es überhaupt oder was kann man jetzt überhaupt machen? Microsoft hat so zwei ein bisschen größere Sachen vorgestellt. Das eine ist so eine Recall-Funktion. dass du quasi wie kannst nach etwas suchen und die KI durchsucht dann alles auf deinem PC, also sprich alle Mails, alle Dokumente, alle Bilder auch, also sich auch dann erkennen, wenn du jetzt nochmal Elefant suchst, ich glaube, das Beispiel haben sie gebracht, und du hast irgendwo in einem Bild, in einem Mail, ein Bild mit einem Elefant, dann findest du das Bild. Oder du hast vielleicht vor zwei Wochen im Edge-Browser bist auf einer Webseite gewesen, wo es ein Bild hatte mit einem Elefant drauf, dann findest du auch diese Webseite wieder. Also deine ganze Browser-History und der Inhalt, der in diesen Webseiten war, das wird alles durchsucht, zum Beispiel.
Also das klingt eigentlich mega krass, dass es wie so ein mega komplexes Backup ist. Sie haben ja gesagt, wie viel Gigabyte Speicher du müsstest frei haben für das. Auch nicht wenig. Und dass du wirklich all die Zustände von vorher, eben, es ist wirklich so ein extrem umfangreiches Backup, wo du kannst durchsuchen. Wo
das macht Screenshots, glaube ich, sozusagen.
Ja, genau, das ist echt noch krass. Eben, dann auch wenn du mal einen Fehler hackst und so.
Oder nicht? Ich finde es ein bisschen Hot Take, aber ich... das gibt es doch schon. Das nennt sich, also respektive, es sind dann halt auch viel so Bedenken aufgekommen, so, das ist doch total creepy, dann weiss ja Microsoft alles, was ich auf meinem PC mache und so. Ja, schon. Gut, oder? Aber eben, also es gibt ja schon eine Browser-History zum Beispiel. Also das ist wie nicht, okay, das jetzt kannst du den Inhalt noch durchsuchen, wenn es irgendwie ein Bild hat und so, das ist schon neu. Aber ich finde es,
aber es ist nicht nur ein Bild, also, so wie ich es verstanden habe, ist es eben auch mit allem, was du deinem PC veränderst, wo du dann eben kannst nachschauen und zurücksetzen. Ja. So ist es doch da irgendwie beschrieben gewesen.
Aber also, ist es doch wie Backups, die du jetzt auch schon hast?
Ja gut, aber es ist jetzt Backups, das muss ja irgendwie, es gibt, ich habe die mittlerweile ausgeschaltet, weil sie ja unzuverlässig sind. Es gibt ja wie die Sicherung, wo, genau, du tust einfach die Daten, die du irgendwo hast und du definierst welche, die sicherst du und dann kannst du noch Systemspeicherabbild machen und so Zeug. Das ist alles wieder irgendwie an drei verschiedenen Orten verteilt und dann macht es das nicht regelmäßig oder ist wieder kein Platz und so Scheissdreck. Und so wie sie es da zumindest präsentiert haben, wäre es so, hey, irgendetwas spinnt bei dir, oder irgendwie kommt eine blöde scheiß Fehlermeldung oder irgendein Treiber nicht funktioniert und du könntest dann irgendwie einfach sozusagen nachschauen, wie auch immer denn das soll funktionieren, aber was ist die Ursache von dem? Und dann irgendwo soll es dir anzeigen, da ist irgendetwas passiert.
Und dann kannst du
für mich jetzt okay, futuristisch klingt, ja. Wo ich mir dann eben, ich weiss nicht, ob es tatsächlich stimmt, aber eben, einfach so eine, auch nur schon so eine umfangreiche Suche, die wird funktionieren. Wie gesagt, darum glaube ich es einfach nicht, weil ich habe gefunden, es hat zu gut tönt, wenn es dann so ist. Und vielleicht ist es eben nur so, wie du sagst, einfach eine kombinierte Browser-History und ein Datenverlauf. Ja.
Also ich bin gespannt, auch das. Die Beispiele sind nett gewesen. Ich sehe jetzt so in meinem persönlichen Leben die Anwendung gar nicht so oft, sage ich jetzt mal. Aber da lasse ich mich sehr gerne vom Gegenteil dann überzeugen. Und das andere, was wir da noch gemacht haben, was gezeigt haben, ist, dass die AI wie kann, es geht das Gleiche rein, sie schaut wie live mit, was du gerade machst. Du bist so ein Agent und der oder die kann dir helfen. Sie haben ein Beispiel gebracht mit Minecraft, also wenn du etwas gamest und dann brauchst du dort Hilfe, weil du nicht weißt, wie etwas funktioniert. Dann kannst du quasi anfangen zu reden mit der AI und die gibt dir dann quasi live Antwort. Also sie haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht, haben gezeigt, ja, jetzt musst du jetzt, was hat er wollen bauen? Er hat irgendein Schwert wollen bauen und dann hat er gesagt, ja, mach mal seinen da auf. Dann hat sie ihn da aufgemacht. Dann gesagt, ah, jetzt hast du das und das und jetzt kannst du das kombinieren und Achtung, jetzt kommen die Zombies, jetzt musst du wegrennen. Also halt wie wenn jemand hinter dir hockt und über die Schulter schaut und dir quasi beim Gamen hilft. Viel ist das etwas für dich?
Ich meine, das gibt sicher Anwendungen, wo das kann praktisch sein kann, oder? Also, so ein Support bekommst. Also.
Es kommt mir so ein vor, wie so das Next Level von ein YouTube-Video nebendran offen haben, oder? So ein Tutorial.
Die PlayStation hat das ja auch. Ich habe das am Anfang mal gebraucht. Da kannst du ja auch direkt so Sachen. Vielleicht weiss das der Luca besser, aber ich kann manchmal in gewissen Situationen kannst du das wie das Menü aufmachen und dann zeigt es dir, du bist jetzt an dieser Quest und da willst du gerade das Video dazu.
Ja, genau, mit Videos und YouTube, dann wird so Bild im Bild eingeblendet, dann siehst du das YouTube-Video unten rechts im Bild und du kannst schnell, oder Screenshots, aber du kannst schnell schauen, irgendwo an einer Stelle ein Rätsel, wo du nicht weiterkommst und dann kannst du fragen, wie komme ich da weiter?
Bei der PlayStation ist es so, am Anfang haben natürlich die ein Partner gehabt, wo dann die produziert haben. Und die Idee war aber schon gewesen, noch, dass es auch andere machen können. Ich habe es einfach nie gebraucht. Ich spiele halt nicht so viel auf der PlayStation. Und ich meine, was es noch gibt, das haben ja wir einmal zum Streamen gebraucht, Luca und ich. Du kannst wie so Shareplay machen, wo dann jemand anderen kann entweder zuschauen oder auch mitspielen. Also sozusagen deine PlayStation steuern. Mhm. Also dort gibt es ja schon ähnliche Sachen.
Ich, der Unterschied jetzt da ist natürlich, dass es nicht mehr vom irgendwelche offiziellen YouTube-Videos sind oder was auch immer, sondern es ist halt durch die AI, was ich gar nicht gesagt habe, sie haben, also die AI, die basiert auf dem neuen GPT-4o, da haben wir letzte Woche drüber geredet, das multimodale Modell von OpenAI, wo halt eben auch kann Bilder, Videos, Ton und so weiter verarbeiten und auch wieder ausgeben. Da funktionieren genauso Sachen wie dass die AI quasi mitschaut, was du machst und das dann live verarbeitet und dir etwas dazu sagt. Ich finde bei Games, lustigerweise, finde ich das irgendwie total blöd. Also für was? Ich finde bei anderen Anwendungen sehe ich da mega den Nutzen. Zum Beispiel, du hast quasi einen persönlichen Tech-Support, oder? Wenn jetzt irgendetwas nicht funktioniert auf deinem Windows-PC und dann fragst du die AI, hey, was muss ich jetzt machen? Und sie kann dir helfen, das stelle ich mir super vor. Aber bei Gaming finde ich dann ja, warum? Also, den muss ich ja gar nicht mehr selber spielen.
Weil ja, gut, das ist ja mehr, wenn nicht weiterkommt. Hey, schau, das ist einfach wieder so etwas theoretisch. Wenn das so würde funktionieren, wie ich es mir vorstelle, wäre es natürlich super. Wenn ich mal irgendwo feststrecke und das Game zu blöd ist, so müssen wir erklären und ich könnte einfach sagen: Ah, sag mir einfach, wo das scheiß Rätsel ist. Ich finde es nicht. Welchen Knopf muss ich drücken? Den, danke. Also, weißt du, das wäre grossartig. Aber das, ich glaube einfach nicht dran. Vielleicht ist das irgendwann in 20 Jahren so. Ich bin nur skeptisch, bis ich es wirklich gebraucht habe.
Fair Punkt. Ich bin auch immer noch skeptisch. Ich sehe zum Teil so ein kleines Potenzial, aber noch nicht. Ja, ich habe eben auch noch das Gefühl, ich bin noch nicht sicher, ob das wirklich so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ich sehe immer noch zu wenig Anwendungen für mich selber einfach. Also es ist nichts dabei, wo ich jetzt irgendwie völlig kribbelig drauf bin, um das zu probieren. Obwohl es relativ viel vorstellen. In etwa 3 Wochen kommt dann Apple noch raus mit der KI-Geschichte, mutmaßlich. Vielleicht könnt mir die dann so ein bisschen plastischer erklären, für was ich das brauche. Bin ich gespannt. Das führt mich ganz eben zum letzten Teil von dem Thema. Ist der Hype, also es ist ein riesen Hype, die KI, oder muss man einfach sagen. Alle stellen Funktionen vor, neue Modelle, da fließt Geld rein, das kannst du nicht ausdenken.
Nvidia ist ja anders krass. Die leben, die surfen, die Wellen einfach. Und dann haben die Prognosen, die ja irgendwie sagen, ihr macht so viel Geld. Und sie so, nein, wir machen noch viel mehr Geld. Das ist unglaublich. Haben gerade jetzt, gestern sind doch gerade die Zahlen rausgekommen.
Ja, gestern Nacht.
Dass irgendwie, ich weiß auch nicht, das Unternehmen ist in den letzten... Ich kann sagen, ich müsste mal die Kurven anschauen, den Aktienwert vermutlich. In den letzten 4 Jahren, das ist doch sicher irgendwie durch die Decke,
In den letzten 2 Jahren. Das 2, ist krass. Sogar weniger. Also seit AI da so aufgekommen ist, seit wir angefangen haben, über das grosse Reden, es sind glaube ich 2 Jahre etwa, ist es 0,3 Billionen. Also Marktwert, Kapitalisierung, also alles Geld, was da drin steckt, oder? Von 0,3 auf 2,3 Billionen angewachsen. Stand heute ist Nvidia das drittwertvollste Unternehmen auf der Welt.
So krass.
Ja. Der Hype ist wirklich real. Ich frage mich dann, ist er gerechtfertigt? Ich führe jetzt mal so schnell einen Finanzbegriff ein, weil wir gerade von Börsenwerten so reden. Und das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auf Englisch das PE-Ratio, Price-Earning-Ratio. Und das sagt eigentlich aus, wie viel Gewinn macht eine Firma im Verhältnis zu dem, was sie wert ist. Ich mache schnell ein Beispiel. Phil, du hast eine Aktiengesellschaft.
Habe ich.
Hast du sehr gut. Phil AG. Du machst Games, tipptopp, verkaufst die und pro Jahr machst du 1 Million Gewinn. Und deine Firma ist an der Börse insgesamt 10 Millionen wert. Also
nice, gefällt mir das Beispiel.
Nice, oder? Schön. Genau. Das heisst, dein Kurs-Gewinn-Verhältnis ist 10. 1 Million, 10 Millionen. So. Und im Moment geht es der Aktienmarkt allgemein ein bisschen durch die Decke, aber die ganzen Aktien von all diesen Tech-Firmen, die irgendwie mit AI in Verbindung gebracht werden, sprich namentlich Amazon, Alphabet, Nvidia und Google natürlich, also nein, habe ich schon gesagt, Alphabet, Entschuldigung, Microsoft, habe ich vergessen, genau, Microsoft, die haben alle noch viel, viel höhere von diesen Verhältnissen als die restlichen Aktien, die so im Moment auch recht gut laufen. Und zwar recht massiv. Also die AI-Aktien haben so ein Verhältnis von etwa 40 und der Rest etwa von 25, also fast das Doppelte. Und das liegt wirklich hauptsächlich, also sprich 40 heisst, man erwartet, also die ganzen Firmen, die sind 40 Mal so viel wert, wie sie im Jahr Gewinn machen im Moment. Und das ist natürlich noch relativ viel. Oder? Das ist wie wenn du jetzt irgendwie privat jemandem Geld geben würdest, dann gibst du ihm eigentlich 40 Mal so viel Geld, wie er im Moment keinen Gewinn macht. Das muss man sich so überlegen. Also da steckt sehr, sehr viel Hoffnung drin und das macht man natürlich nur, weil man das Gefühl hat, dass der Gewinn in Zukunft noch viel grösser wird. Weil sonst in 40 Jahren etwas amortisieren, vergiss es. Oder? Das ist viel, viel zu lang.
Also heisst das, je grösser der Wert, desto aufblasener sozusagen, genau. Oder verstehe ich das? Okay, also da ist wie so viel Luft drin. Da ist eine Firma, die einen Wert X hat und einen Gewinn Y macht und die Differenz ist einfach derart hoch, dass man irgendwie sagt, ist das überhaupt noch gerechtfertigt? Oder wie verstehe ich, also weißt, wie verstehe ich das irgendwie richtig? Oder ist das, was du mir versuchst zu sagen?
Das stimmt etwa. Es ist natürlich nur
bei Tesla ist auch, ja. Tesla ist ja lange genau. So gewesen, oder? Die sind völlig überbewertet gewesen, haben aber überhaupt keinen Gewinn gemacht. Und das ist auch, man hat einfach an die Zukunft geglaubt. Und dann hat sie, irgendwann ist sozusagen die Prophezeiung auch eingetroffen, oder?
Ja. Also, die hatten quasi einen riesen PA-Ratio gehabt und man hat einfach darauf geachtet, wann kommt der Gewinn. Und der ist nie gekommen und dann ist quasi die Bubble geplatzt.
Gut, bei Tesla hat es funktioniert.
Nein, bei Tesla ist sie nicht geplatzt. Also, dort gibt es immer noch. Dort ist sie auch immer noch.
Also, die gibt es noch, aber.
Ja, eben, also, es ist so eine Mischung. Also, es ist schon Luft drin. Mhm. Kann man argumentieren, aber natürlich, wenn die Firmen dann wirklich so viel Gewinn machen, wie man erwartet, dann ist es keine Blase, dann ist es gerechtfertigt gewesen. Oder? Weil dann sinkt dann die Ratio auch wieder, wenn der Gewinn wirklich steigt.
Eben, dann sinkt
und bleibt halt einfach gleich. Bei Nvidia zum Beispiel ist das genau so. Dort ist die Ratio, glaube ich, konstant auf 40 seit einer ganzen Weile. Obwohl ja die Aktie sich verdreifacht hat oder was auch immer. Also da fließt Geld rein ohne Ende die ganze Zeit. Aber sie bringen halt wirklich auch so viel Geld retour. Also sie machen dann so viel mehr Gewinn, wie der Wert auch steigt. Also dort ist es so, es ist immer noch relativ aufblasen, kann man ein bisschen sagen, aber es wächst auch entsprechend. Und das ist jetzt sehr gut.
Eben, genau. Hand in Hand, oder? Solange es Hand in Hand geht, ist das ja ein gutes Zeichen in dem Sinn.
Genau.
Ja, und vor allem solange eben das ganze Zeug ist ja immer noch, Microsoft präsentiert das Zeug immer noch, sozusagen, es kann noch gar nicht Platz sein, wenn man es noch gar nicht genau hat können probieren. Und solange das so ist, kann Nvidia fleissig halt all die ganzen Chips und Karten und all das Zeugs liefern und macht ein heusches Geld, oder?
Und da kommt jetzt aber eben der Punkt, wo man sich überlegen muss, ist denn die Hoffnung wirklich gerechtfertigt? Weil bis jetzt, bei Nvidia ist das klar, die liefern die Hardware und die wird im Moment gekauft von Amazon und Microsoft und Meta und whatever, weil die brauchen die Prozessoren, um die ganzen Datacenter gross zu machen für die Funktionen, die sie jetzt alle rausbringen. Also das ist eine reale Nachfrage von den Tensor-GPUs, die jetzt besteht und die gekauft wird und Nvidia nimmt das Geld ein. Das ist okay. Aber umgekehrt macht Microsoft und Meta und Amazon und was auch immer, ihren Gewinn ist dann relativ gleich geblieben. Also da muss man sagen, die haben seit Anfang 23, wo GPT-3 ist es damals, glaube ich, wo der Hype angefangen hat, oder? Vor einem guten Jahr. Seit dort haben sie 2,5 Billionen an Wert gewonnen. Das sind 2500 Milliarden. 2500 Milliarden. Einfach nur Microsoft und Amazon und Alphabet. Das sind absurde Zahlen. 2500. Und in dieser Zeit sind aber die Einnahmen gerade mal um 20 Milliarden gestiegen. Also sie haben, das ist in keinem Verhältnis. Also es ist 120 Mal mehr Wert, Geld reingeflossen, als sie Gewinn machen. Oder? Und da sieht man einfach, wie gross, wie riesig das die Hoffnung ist. Ja, genau. Genau. Und da bin ich einfach langsam so ein bisschen vorsichtig und habe irgendwie das Gefühl, vielleicht sind die Hoffnungen ein bisschen gar gross, oder? Weil also die Gewinne, die jetzt da müssen, irgendwann abgeworfen werden, die sind gigantisch, wenn das zum dem entsprechen. Und für das müssen die Funktionen dann auch wirklich etwas bringen. Weil am Schluss, oder, das ist jetzt alles lässig und gehypt und sieht toll aus, aber ich weiss nicht, zahlt irgendjemand von euch für ein AI für ein Abo irgendwo?
Nein.
Ich meine, ich brauche auch gar nicht. Und du, Luca, brauchst du ab und zu für ChatGPT, oder nicht?
Mal doch eigentlich schon recht regelmäßig, aber wirklich so für kleine Tasks, kleine Sachen, nichts, wo ich jetzt würde extra zahlen. Also ich mache jetzt nicht irgendeine mega komplexe Programmierung, keine Ahnung was, sondern wirklich irgendwie so.
Aber du brauchst wenigstens regelmäßig. Ich mache nicht einmal das, oder?
Mhm. Ja.
Nein, das ist klar, oder? Ist ja, nein, Texte schreiben wir alle natürlich nicht selber, schon logisch.
Das kannst du auch nicht. Also, ey, da können wir vielleicht noch drauf, warum nicht, oder? Also, aber mir geht es gleich. Ich kenne auch niemanden, der für irgendein Premium-Modell oder so etwas zahlt. Es gibt sicher Leute, bin ich überzeugt, natürlich. Und es gibt Anwendungsgebiete, ich denke jetzt vielleicht an Softwareentwicklung oder ich sonst fällt mir jetzt gar nichts ein, wo das wirklich jetzt schon gebraucht wird und irgendwie die Produktivität steigert. Aber ich glaube, die Hoffnungen sind ja so breit, dass man hat ja das Gefühl, die halbe Wirtschaft ist quasi überflüssig, weil alles durch einen Chatbot übernommen wird irgendwann. Und man kann dann viel weniger, man kann dann Leute entlassen oder weniger einstellen oder mehr produzieren mit den gleichen Leuten, wie auch immer. Aber ich bin nicht so sicher, ob das so schnell geht, wie man sich das vorstellt, weil die ganzen Modelle sehen mittlerweile zwar schöner aus, haben irgendwie die Stimme von der Scarlett Johansson mutmaßlich, werden darum ja verklagt, aber richtig intelligenter geworden, habe ich das Gefühl, sind sie eben gar nicht so fest. Also sie können jetzt mehr verarbeiten, oder sie können irgendwie auch noch Bilder verarbeiten oder Videos, Stimmen, das ist alles schön und gut, aber so das Hirn, das unten dran steckt, wenn ihr euch mal erinnert, vor einem Jahr haben wir gesagt, ja, es ist halt noch ganz neu, ja, es macht halt noch ganz viele Fehler, aber es geht jetzt rasant und es ist viel akkurater und weniger Fehlinformationen. Nichts von dem ist passiert. Es macht immer genau gleich viele Fehler. In der Präsentation von OpenAI vor einer Woche hat es so viele irgendwie Glitches drin gehabt und es sind ja noch das sind sogar vorgefertigte Gespräche gewesen mit den Bots, muss man sagen, oder? Also, von der Zuverlässigkeit her ist das einfach noch nicht marktreif.
Ich habe eben auch das Gefühl, ich verlasse mich noch nicht einmal drauf auf die Zusammenfassungen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ja, aber habe ich denn alles, also ich, ja. Ich habe das Gefühl, jeder Browser könnte mittlerweile mir Texte zusammenfassen lassen und ich mache es dann gleich nicht, weil ich habe das Gefühl, ja, aber wenn es dann einfach nicht die richtige Zusammenfassung ist, ja. dann hat mir das nichts gebracht. Dann ist es
genau.
Gar, dann ist es
das ist ja. Der Punkt.
Und genau vielleicht habe ich zu wenig Vertrauen, aber es gibt halt eben auch genug Beispiele, wo es halt wirklich nicht stimmt. Und darum, darum brauche ich es irgendwie auch zu wenig. Oder es geht mir zu lang. Für mich hat es einfach überall noch zu viele Ecken und Kanten. Ja.
Ich glaube, gewisse Sachen kann man sagen, okay, das wird sich verbessern. Gerade die Geschwindigkeit zum Beispiel. Das ist so etwas, okay, da hast du schnellere Prozessoren irgendwann, das geht schneller, kannst du vielleicht sogar lokal verarbeiten, gut und recht. Aber der zentrale Punkt ist, glaube ich, genau das, was du sagst, das Vertrauen und die Zuverlässigkeit ist immer noch und bleibt auch bis auf absehbare Zeit, ist wie wenn du die Münze wirfst. Vielleicht stimmt es, vielleicht nicht, vielleicht bucht es den richtigen Flug, vielleicht halt nicht. Also du kannst dich aber nicht darauf verlassen. Das ist genau wie der Flo sagt. Wenn du dich nicht darauf verlassen kannst und es jedes Mal musst kontrollieren, dann nimmt es da vielleicht gar nicht so viel Arbeit ab, wie man sich das eben vorstellt. Und ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, gerade eben bei Softwareentwicklung auch, dass dort dann doch relativ viele Bugs gibt. Und dann musst du halt gleich jemanden haben, der das dann versteht und alles kann kontrollieren. Und dann, vielleicht bist du schneller jetzt in dem spezifischen Feld, aber nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Und so, dass die Utopie von, ja, es ist dann die persönliche Assistentin, der persönliche Assistent und die Stelle braucht es dann nicht mehr. Also da sind wir noch weit, weit weg. Und ich frage mich einfach, wenn kommt das denn vielleicht mal so ein bisschen raus, dass den Firmen, die das wirklich ausprobieren, also wenn irgendeine grosse Firma, wenn Nestle anfängt, hey, ja, wir entlösen jetzt alle, ich weiß auch nicht, Administrativstellen und versuchen das mit AI zu ersetzen. Und wenn dann die Firmen merken, ah, Moment, oh, das funktioniert gar nicht, wir nehmen das Geld wieder raus, wir kündigen die Abos wieder, dann habe ich einfach das Gefühl, Platz da in San Francisco eine Blase und wir hören das bis auf Winterthur.
Ja, also ich, genau, man kann es wie jetzt unmöglich sagen. Es gibt ja viele, es gibt jetzt immer so die kleinen Beispiele, gibt ja bei uns auf der Webseite die Zusammenfassungen, wo eben, genau, zum Teil stimmen die auch nicht, aber die habe ich jetzt auch schon nützlich gefunden, weil es da einfach die Bewertungen von den Leuten zusammenfasst. Tipptopp. So kleine Sachen. Und ich kenne auch Leute, die gerade mit Code und so arbeiten, mit AI. Mhm. Aber eben, jetzt müssen wir mal wieder mit dem reden, ob das immer noch aktuell ist und, oder ob sie schon Probleme gehabt haben. Aber ich habe auch das Gefühl, so, zumindest aus End-User-Sicht, außer eben wirklich so die mal lustigen Beispiele immer noch und eben genau hier und da tut man mal irgendwie für ein paar Textvorschläge oder ein paar Ideen brauchst du es, aber so, es ist noch nicht das richtige Werkzeug für, ja. Für die meisten End-User, nicht den Eindruck, aber ja eben.
Und eben auch für Business nicht, glaube ich. Also ich glaube, ich verstehe mich richtig, es gibt ganz sicher Potenzial für die Technologie und ich glaube, dass das irgendwie Platz wird haben. Ich glaube, das wird auch unser Arbeiten verändern und so weiter.
Das glaube ich auch, ja.
Aber nicht in der Geschwindigkeit, die im Moment in den Aktien drinsteckt und nicht in dem Umfang. Und wenn sich das, ich glaube, wenn das irgendwie die Leute realisieren, dann sackt das mal so ein bisschen in sich zusammen, wie irgendwie Dotcom-Blase dort in den, was sind es, 90er Jahren, glaube ich. Das ist wie das Internet, oder? Das ist auch so gehypt worden. So, Internet, alles Geld ins Internet stecken, in Cisco ist dort mal, sag ich mal, auch noch so ein Provider gewesen, ein Infrastrukturprovider und alles ist zusammengehalten. Alles und dann nachher geht es halt dann irgendwann langsam wieder rauf, weil man merkt, das hat schon Anwendung und es ist gut, aber vielleicht einfach nicht so überrissen, wie wir uns vorgestellt haben. Mhm. Ja. Und dann, zum noch schnell den Loop schliessen zu Nvidia, dort ist natürlich genau das Gleiche, oder? Nvidia hängt einfach davon ab, dass im Moment all die Cloud-Anbieter ihre Kapazitäten auffahren. Und wenn die natürlich dann irgendwann merken, jetzt haben wir genug oder wir brauchen es gar nicht, dann geht auch bei Nvidia dann Nachfrage zurück und dann schauen wir dann dort auch, was passiert.
Ja, das ist klar. Die, ja, logisch. Die aber hängen und sterben mit dem. Also nein, sterben nicht, aber einfach dann sind sie wieder das alte Nvidia.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass noch wieder nur Grafikkarten produzieren. Und übrigens,
wie viel riskieren sie denn auch in ihrem Kerngeschäft oder als Firma an und für sich? Oder wenn das in einem totalen finanziellen Desaster endet und sie sehr viel Investments gemacht haben in Infrastruktur und so. Wenn es wirklich einen grossen Bubble Burst gibt.
Also wer jetzt?
Aber Nvidia lebt ja jetzt mehrheitlich von dem, lebt ja nicht mehr von den Grafikkarten für End-User schon lange nicht mehr. Sie, schon, ja, sie gut, leben ja von dieser Server-Infrastruktur jetzt, oder?
Also Nvidia ist eine KI-GPU-Firma. Mhm. Nichts mehr anders. Das ist, die Grafikkarte ist, ich weiß gar nicht mehr, sind das 5% oder so? Also fast nichts. Das ist wirklich verschwindend klein. Die haben komplett umgeschaltet. Und eben, was ich noch sagen will, also verkaufen jetzt nicht alle irgendwie eure Microsoft-Aktien, keine Ahnung, ich bin da kein Finanzexperte. Das Problem ist halt immer, das kann man vielleicht so ein bisschen vermuten, dass das passiert, so Sachen, aber man weiß natürlich nicht, wann. Weil das kann jetzt noch 2-3 Jahre lang so weitergehen. Die bringen irgendwelche neue Features raus und man denkt, jetzt ist der Zeitpunkt, Und ich glaube, bis das wirklich so einsinkt, dass es vielleicht nicht so schnell geht und nicht so viel bringt, geht es relativ lang.
Mhm. Aber eben, die Leute sind damals geduldig, oder? Das siehst du jetzt irgendwie zum Beispiel, wie viele Leute das noch aktiv im PS4 brauchen. Habe ich gerade letztens wieder gelesen. Irgendwie, was sind 50 Millionen Leute sind, zocken einfach noch knallhart den PS4 weiter und sind überhaupt nicht interessiert an der PS5. Und das heisst, mega viele Leute schauen einfach vielleicht ein bisschen zu und dann bei Windows 12, 13, was ich auch nicht, schaut man dann mal machen, so ein Co-Pilot mal ausprobieren. Mhm. Komm, wir haben hier eine zweite News, eine kleine kürzere. Geht aber auch um Hardware und zwar um Sonos, die man ja kennt für ihre in den Multiroom-Audio-Lösungen und diverse Sachen. Und jetzt haben sie erstmals einen Kopfhörer vorgestellt. Und darf man sagen, wer den schon hat?
Ja, darfst du nicht sagen, wer schon hat.
Ich glaube, das darf schon.
Der Flo hat einen.
Hintergrund von dem Joke, also ich kann ihn. Hintergrund von dem Joke ist, dass es mehrstufiges Non-Disclosure Agreement gibt und man darf einfach gewisse Sachen noch nicht sagen und gewisse Sachen darf man schon sagen. Ich habe den bekommen und wir haben ja, wenn ihr auf unserer Webseite regelmäßig unterwegs sind, also ihr drei sind es hoffentlich.
Nie,
gell? Nein, einfach nur publizieren und dann Feuer oben machen. Nein, das war heiß erwartet, der Kopfhörer von Sonos. Und jetzt ist er da, beziehungsweise der Verkaufsstart ist dann am 5. Juni, also übernächste Woche.
Ja, zwei Wochen.
Genau, Montag in der Woche. Und ja, ich habe ihn jetzt mal ein bisschen ausprobiert. Viel zu meinen Erfahrungen darf ich an und für sich noch nicht sagen. Was ich kann sagen, ist, dass er hat so Features, es hat so Spatial Audio, er hat ein paar Spezialfeatures, weil sie natürlich, sie versuchen so ein bisschen einen auf Apple zu machen und den Kopfhörer natürlich in ihr Sonos Universum zu integrieren. Und etwas Spezielles, was sie da geplant haben, oder beziehungsweise was sie jetzt gemacht haben, ist, dass du kannst nahtlos zwischen Soundbar von deinem Fernseher und dem Kopfhörer hin und her wechseln. Das heisst, wenn du am Film schauen bist und du hast einen Sonos Arc, dann kannst du einfach auf das Knöpfchen drücken und dann ist der Sound einfach absolut flawless. Und es soll dann auch mit dem sogenannten True Cinema soll dann auch der Effekt genau der gleiche sein. Also wirklich der Surround Sound auch mit Head Tracking, also wie du deinen Kopf drehst und so weiter.
Wie tut es dir der Sound von der Soundbar oder von. Ich nehme mal auf, der Soundbar übertreibt es dann?
Ja, ja, genau.
Also es kommt von der Soundbar. Ah, okay. Ja.
Also haben wir genau. Denn dort ein eigenes Protokoll? Hast du wahrscheinlich Wireless, Lossless, bla 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 oder Bluetooth?
Genau, also sie nennen das einfach True Cinema. Und das ist einfach, es wird über WLAN gestreamt dann auf den Kopfhörer.
Und eben, es ist so ein Over-Ear, der aussieht, ein bisschen wie der, also ein polierter. Erinnert dich an den von Apple, oder?
Genau, er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Max. Ich habe mir, ja, und oder auch mit dem Modell von Bose. Ja, also er ist jetzt optisch.
Er sieht ein bisschen leichter aus, oder? Ich glaube, das darf man sagen, dass
er starten. Deutlich leichter. Er ist deutlich leichter. Er ist auch nicht so, also er ist auch nicht so viel Metall, wo drin verarbeitet ist. Es ist ein relativ solider Kunststoff. Die Ohrmuscheln sind auswechselbar. Weil heute ja jede Firma gerne so grün sein möchte wie möglich oder zumindest sich so verkaufen. Was er aber nicht ist, er ist nicht klappbar, nicht faltbar. Das ist für mich immer so ein bisschen. Aber ja, also es ist so ein bisschen, ich will jetzt Sonos nicht schlecht reden, aber es ist so ein bisschen chaotisch gewesen, die ganze Sache, der ganze Lounge. Also das eine ist gesehen, dass die App noch nicht angepasst war, das App-Update ist noch nicht da gewesen. Zum Zeitpunkt vom Lounge, das ist ja vorgestern gewesen, am 21. am Nachmittag um 3. Und auch die True Cinema Funktion ist für Android noch nicht da. Also wenn du irgendwie in der App auf Android kannst du das irgendwie noch nicht einstellen. Und
kommt aber zum Launch, oder wie?
Der Launch ist, glaube ich, schon gewesen, oder?
Das heisst,
nein, aber du sagst ja, der Verkaufsstart, meine ich.
Verkaufsstart
ist ja erst in 2 Wochen.
Later. Also,
okay.
Ich glaube, das ist echt das Thema bei Sonos, oder? Einfach later. Bei den Epics ja auch, die haben die App irgendwie neu gemacht, zum Teil wirklich kastriert, also Funktionen rausgenommen, die es gegeben hat bis jetzt. Und
genau.
Dann nachher einfach hat es Aufschrei gegeben und hat gesagt, ja, es kommt dann wieder in 3 Monaten.
Genau, also das hat ja ein Kollege von uns gemacht, der Lorenz, dass die App ja nicht eingetestet, aber das ist, glaube ich, schon ziemlich buggy gewesen und du siehst auch im Community-Forum von Sonos, schaukelt sich gegenseitig auf, also wirklich so, das geht auf bis zu halben Mordfantasien. Also es ist ein bisschen hastig gewesen, dunkt es mich.
Aber es ist eben so ein Ultra-Premium-Gerät eigentlich. Aber wie viel kostet das Vermögen?
Sie sind jetzt nicht teurer als andere. Also sie sind halt bei 4,99.
Ja, also das ist schon...
Das ist schon nicht teurer als andere, Mann. Das ist ja mehr als der AirPods Max mittlerweile.
Ja, also aber die AirPods Max sind ja auch irgendwie 5 Jahre alt.
Samuel. Ja, fair, aber...
Also, wenn du schaust, so die Mitbewerber, die sich auf dem Level befinden, wie ein Quiet Comfort Ultra oder wie so die WHXM5-Dingsbums-Teil von Sony oder so, die sind eigentlich alle so zwischen so zwischen 400 und 500 Stutz gewesen zum Zeitpunkt vom Launch. Ob man das möchte ausgeben, ob das wert ist, boff, werden wir sehen, aber sie sind jetzt da nicht höher oder nicht merklich höher eingestiegen als alle anderen.
Ja. Aber gleich schon im oberen Premium-Segment natürlich geht es auch
im oberen Premium, es ist halt der Brand Sonos auch, gell? Das ist klar. Aber
kannst du sagen, wenn das Review kommt? Das sagen?
Review kommt auf unserer Webseite am 5.6. wird es da sein.
Okay.
Zum Zeitpunkt, wo der Verkauf startet. Man kann jetzt aber schon vorbestellen, die wirklich interessiert sind. Also das Produkt ist bestellbar bei uns. Es wird einfach erst ab dann ausgeliefert.
Also eben vielleicht alle, die sich gefragt haben, warum man überhaupt nicht über den Klang redet, das darfst du noch gar nicht beurteilen, wenn ich das richtig verstanden habe, gell?
Da darf ich darf es natürlich beurteilen, ich darf nur mein Urteil niemandem mitteilen.
Ja. Also gut, 5.6.
Nein, man kann natürlich davon ausgehen, dass das wird das, wo eben, es ist das oberste Premium-Segment.
Du, ich bin gespannt, weil also ja. 500 Stutz habe ich dann also schon Erwartungen. Also dann einfach gut langt mir dann noch nicht.
Es ist halt leider ein bisschen schade, eben der Eindruck mit dem True Cinema funktioniert noch nicht. Und es funktioniert auch nur, sie haben ja mehrere, sie haben ja noch die Beam 2 und andere Soundbars, mit denen funktioniert es eben auch noch nicht. Es funktioniert nur mit der Arc, was lass mich nicht lügen, ich glaube, die teuerste ist, was sie haben im Segment. Und, aber sie hat jetzt offenbar hat sie jetzt einfach raus müssen. So.
Ja, gut. Also, dann sind wir gespannt, wenn man es kaufen kann und wenn dann dein Review kommt. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir eins weiter, und wo man auch guten Sound braucht, um es zu geniessen. Und gehen über in Big Screen.
Play the Pantones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, furios geht es weiter, und zwar mit der Furiosa, eine Mad Max Saga, wo leider nur der Luca gesehen hat, weil einfach wieder mal niemand mehr mitkommt ins Kino. Ich glaube, langsam liegt es an mir.
Oh nein, ich
habe es
nicht gespannt, du Arme.
Ich kann es jetzt nicht sagen, aber, Phil, aber...
Ich habe immerhin den Alten dafür geschaut, also den Alten, den Letzten. Kann ich dort ein bisschen mitreden. Aber
genau, es ist, wenn du mit Popcorn rührst. Das gehört einfach wissen, der Phil kann nicht anders. Er sitzt in die letzte Reihe und bewirft fremde Menschen mit Popcorn. Ich habe
immer zwei Packs, eins zum Essen und eins zum Delivery.
Der geht immer die Schuld der anderen, die dabei sind. Darum wird niemand mit Mikro. Ja.
Und ich lese nichts auf. Konsequent schmeiße ich alles am Boden und nehme nichts auf. Ja. Nein, genau. Der neueste Mad Max, wo eben ein Prequel ist zum letzten, wo wie viel, 9 Jahre her oder so ist.
Ja, genau. Mad Max Fury Road, muss man sich jetzt mal geben, das ist doch 2015. Also 9 Jahre ist es jetzt her, dass der rausgekommen ist. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, der ist noch gar nicht so alt. Aber ja, doch bald 10 Jahre. Also es ist schon verdammt übel. Und seit 2015 warten wir sehnsüchtig auf ein Sequel oder Prequel. Es ist ja eigentlich, Fury Road ist so derart erfolgreich gewesen und gefeiert worden. Es war ja nur eine Frage von der Zeit gewesen, bis der nächste Teil kommt. Aber der George Miller, der Regisseur, der auch schon alle anderen Mad Max-Filme gemacht hat, und Happy Feet.
Das ist wirklich das Beste.
Ein Schweinchen namens Babe.
aber ey, klasse.
Zwei zumindest, eins bin mir nicht sicher, aber zwei zumindest, also... Sehr ein
vielseitiger Regisseur.
Vielseitiger, genau, danke. er hat ja relativ schnell gesagt, hey, Fury Road, ich wollte noch mehr Mad Max-Film machen, aber zuerst wollte ich den Furiosa einen eigenen Film geben, weil das ist irgendwie so seine neue Lieblingsfigur gewesen. Wir erinnern uns irgendwie, in Fury Road ist sie... eigentlich gehört sie zum Immortan Joe, seiner Truppe. Der Immortan Joe ist der grosse, gefürchtete Warlord von den Wastelands, und sie schnappt sich dann aber sein Harem und macht sich damit davon und will zu dem grünen Ort gelangen. Und ja, dann fängt eigentlich einfach eine zweistündige Verfolgung an. Der Mad Max ist irgendwie auch noch so halb freiwillig, unfreiwillig dabei. Und es ist einfach ein verdammter wilder Ritt gewesen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch eben... Phil, du hast gesagt, du hast ihn jetzt erst gerade geschaut. Ich weiß noch damals, ich bin aus dem Kinosaal gekommen. Ich glaube, ich bin noch nie so selten so weggeblasen worden von einem Film. Wirklich so derart ekstatisch rausgekommen. So richtig so, wow, was ist denn das gerade gewesen? Wie war es bei dir mit Fury Road?
Ich finde, er verhebt immer noch absolut. Das ist einfach ein verdammtes Brett, der Film. Er hat einfach so viele geile Sachen, geile Szenen, die Action ist gut. Und einfach, vor allem so die... Ich habe mir gerade wieder gedacht, das ist einer von diesen Filmen, wo so eigentlich ohne vieles zu erklären, aber so eine mega komplexe, glaubhafte Welt erschafft. Weißt, einfach, das ist einfach eine weirde, hure Welt, wo die einen Leute sind einfach weiss angemalt. Es ist normal, dass man sich Chromspray in die Fresse spritzt und irgendwie irgendeinen Kriegsschrei ruft, dass vor einem einen Wagen ein komischer Typ in Ketten und einer elektrischen Gitarre Sound spielt und hinter Leute trommelt. Das ist einfach normal. Das gehört einfach zu dieser Welt. Das wird nicht hinterfragt. Grossartig. Das Alter, finde ich, siehst du am Anfang ein bisschen an. Dort rennt er doch irgendwie, wo sie ihn gefangen nehmen, die Anlage dort. Und dann kommt er immer so Flashbacks über von irgendwelchen Leuten, die, was ich nicht, die gestorben sind. Das sieht mega schlecht aus, visuell, es passt überhaupt nicht rein. Und dann, wenn er am Schluss auf dem Felsen oben steht, wo er fast runterfällt, dort siehst du so den Greenscreen, es passt so nicht rein. Das sieht mega schlecht aus. Alles andere ist super, aber am Anfang, dort hat es sich alt ausgesehen.
Voll. Also es ist eben genau das. Oder? Also ich glaube, Mad Max Fury Road ist so das Paradebeispiel vom Action-Kino, vom praktischen, vom Practical Effects Action-Kino. Also wenn man das mit Fast and Furious vergleicht, dann kann die Film, könnte den Film absolut gar nicht. Und darum ist auch die Erwartung an Furiosa so enorm, weil der Film, eben wie gesagt, das ist ein Prequel, der spielt vorher, der erzählt die Geschichte von der Furiosa, wie sie die Kriegerin wurde ist. Aber kann er 9 Jahre später nochmal das Genie von dem Film wiederholen oder nicht? Mein Eindruck war sowieso, schau, er ist hure geil. Er ist wirklich Furiosa, ist ein verdammt auch wieder ein Brett von einem Film, aber er hat mich nicht mehr ganz so aus den Socken gerissen und ich erkläre euch gerade, warum. Zuerst mal ein bisschen, um was geht's. Also es ist wie Mad Max, oder man weiß nicht genau, was die Menschheit in den Abgrund getrieben hat, oder man vermutet, es war wahrscheinlich ein Krieg um Ressourcen gewesen. Da sind die grossen Bomben gekommen, dann ist der Nuklearwinter gekommen und aus dem aus ist dann irgendwie, sind die Wastelands entstanden. Und in welchem Jahr der Film spielt, das weiss der George Miller selber eigentlich nicht einmal so genau. Die erste Mad Max Filme sind ganz klar irgendwo in den späten 80er Jahren an mit dem Mel Gibson. Laut Comic von Fury Road ist der neueste Film im Jahr 2050 angesiedelt. Das heisst, es sind 70 Jahre mehr oder weniger vergangen und der Mad Max sieht immer noch aus wie früher. Also es ist alles ein bisschen so, auch das gehört einfach dazu. Man hinterfragt das nicht. Und irgendwo in diesen Wastelands gibt es aber den grünen Ort oder wie es im Film heisst, The Place of Abundance, der Ort vom Überfluss. Und an diesem Ort dort lebt so eine kleine Community in totaler Frieden und Harmonie, anders als die verdorbte und die verderbte Menschheit. Und eines Tages wird aber ein Kind aus der Mitte von diesen Leuten entführt. Und das ist natürlich Furiosa. Und das ist ein Problem, wenn sie entführt wird. Das heisst, es könnte auch das Geheimnis um den Standort von dem Ort, wo die magische grüne Place ist, das könnte natürlich auffliegen. Und von wem ist sie entführt worden? Von Lakaien vom Dementus. Der Dementus ist ein aufstrebender Warlord, gespielt von Chris Hemsworth. Und wo die Mutter von der Furiosa versucht, Furiosa zu retten, wird sie gefangen genommen und brutal ermordet. Und das wiederum tut Furiosa selber schon als Kind auf einem dunklen Pfad setzen. Den Pfad von der Rache natürlich. Auch wenn der Dementus sie zuerst noch einfach als Adoptivkind aufnimmt, also eines von ihren eigenen Kindern sozusagen. Und er hat nämlich ganz grosse Pläne, den Dementus, er will den Immortan Joe stürzen. So, das ist ein bisschen so die Ausgangslage von dem Film. Und ja, irgendwie im Vorfeld hat man ein bisschen so das Gefühl gehabt, der Film könnte mehr Geschichte haben, könnte mehr eben uns über Furiosa erzählen. Fury Road ist einfach eine zweistündige Verfolgungsjagd. Vielleicht bei Furiosa würde man da ein bisschen mehr Geschichte erzählen. Dem ist aber absolut gar nicht so. Der George Miller, der verlässt sich immer noch auf das, was er am besten kann. Und das ist einfach Action-Spektakel. Das mal geht es nicht 2 Stunden, sondern 2,5 Stunden. Und es geht wirklich etwa 3 Minuten in dem Film, bevor die erste grosse Verfolgungsjagd anfängt. Und es ist so einem Affentempo. Und es geht einfach so weiter, 2,5 Stunden lang. Es gibt eigentlich keine Pause in dem Film. Es geht so weiter. Das Mal hat der Miller versucht, die Geschichte irgendwie so in 5 Kapitel aufzuteilen, damit es auch ein bisschen Struktur hat. Aber es ist eigentlich einfach auch da wieder. 2,5 Stunden Nonstop-Action und es ist wirklich die Gaga-Welt, die einfach wieder hure geil ist. Also der Chris Hemsworth, er ist für mich der, der in jeder Szene Joe stiehlt. Er ist so verdammt grossartig in dem Film. Er ist wirklich so der aufstrebende Warlord mit dunkelrotem Bart, wilder Mann, wirklich so ein bisschen piratenmäßig kommt er fast über. Aber er führt seine Biker-Gang, sie sind alles Biker, die haben keine Autos, sondern Bikes. Und seine Biker-Gang führt er selber, so wie der Ben Hur, in einem Streetwagen an. Nur wird der Streetwagen nicht vom Pferd gezogen, sondern von unbemannten Töpfen. wo er so mit Zügeln hebt und irgendwie so spürt und es funktioniert wunderbar. Ja, es ist wirklich ein grossartiges Bild, wie er da allen voraus ist im Streitwagen und irgendwie einen Teddybär auf dem Rücken geschnallt hat und so Zeugs. Es ist wunderbar, herrlich, skurril und eben die Action-Einlagen, es hat wieder die grossen Action-Set-Pieces, es gibt krasse Szenen, es gibt neue Ideen, also all das, was wir schon von Fury Road kennt haben, ist auch da wieder. Also wer Fury Road geliebt hat, der wird auch mit Furiosa seine Freude haben. Was für mich aber wirklich so ein bisschen so der Dämpfer war, das mal bei Furiosa, ist der Einsatz von Computereffekten. Du hast vorhin angesprochen, viel bei Fury Road hat es ein paar Computereffekte, die ein bisschen abfallen, vor allem 10 Jahre später fast. Hey, bei Furiosa, Fury Road, der George Miller hat damals gesagt, 90% vom Film kommt ohne CGI aus. Das ist wie so seine Werbung. Das ist handgemachte Action, alles, was man sieht, haben wir so gefilmt und so. Und das ist eine Aussage, ist eigentlich fast eine glatte Lüge, weil in Wahrheit ist kein einziger Shot in Mad Max Fury Road ohne Computer raus. Also in jedem Shot hat man irgendwie etwas nachbessert oder aufgehübscht. Was aber Fury Road's Paradebeispiel ist einfach, wie man CGI richtig macht, wie man es versteckt, wie man es macht, um eine Szene, auf Englisch sagen wir enhancen, also quasi erweitern, verbessern, noch ein bisschen nachhübschen. Aber du könntest sämtlich CGI tatsächlich aus Fury Road rausnehmen und du hättest immer noch einen verdammt krass gemachten Film, oder? Also es ist wie so nicht CGI, wo der Film hebt, sondern es ist das, was man gefilmt hat und mit CGI hat man dann noch den letzten Schliff verpasst. Und dort, es gibt auch sonst ganz viel CGI in dem Film, wo du nicht einmal merkst, dass das CGI ist. Das ist das Paradebeispiel. Hingegen Furiosa hast du viel zu viel für meinen Geschmack, vor allem für mich, was meine Erwartungshaltung ist, so Szenen, wo du einfach merkst, da ist fast alles Computer in dem Bild oder da ist der Greenscreen mega gut sichtbar. Du merkst, die Schauspieler, die sind nicht wirklich in dieser Szene drin, die sind vor einem grünen Bildschirm gefilmt worden und dann später das CGI-Gemälde eingefügt worden und das nimmt mir einfach wie ein bisschen so das Adrenalin aus. Oder bei Fury Road hast du wirklich so das Gefühl, so, wow, krass, da passiert alles in Nacht und bei Furiosa hast ich sag mal, 50-50. Also du hast die Hälfte von der Stunts, also die Hälfte von der Szene, die wirklich krass und echt aussieht und die andere Hälfte, die mehr wieder nach Fast and Furious aussieht. Und das ist irgendwie einfach, schade. Ich weiß nicht, ob es mit der, es hat ein bisschen eine komplizierte Produktionsvorgeschichte gehabt. Eben, es hat 9 Jahre gedauert. Man hat den ganzen Film neu besetzt. Furiosa wird ja jetzt von der, wie heißt sie, Anya Taylor-Joy gespielt. Super, das ist eine coole Neubesetzung, finde ich.
Sie das, macht also hat gut. Die andere, wer ist es gewesen?
Charlize Theron. Genau.
Hat sie keine Lust mehr gehabt oder hat es einfach nicht gepasst?
Ich glaube, es ist einfach nach 9 Jahren, weißt, irgendwann mal, also, man hat seine eigene Projekte, wenn es nicht vorwärts geht. Und ich glaube, 10 Jahre später ist es vielleicht um die Vorgeschichte erzählen mit einer Schauspielerin, die mittlerweile 10 Jahre gealtert ist, ist auch ein bisschen komisch. Man hat sich irgendwann mal wahrscheinlich einfach entschieden, hey, wir machen die ganze Audi Martin gut. Ich glaube, dort ist der Schauspieler vom anderen Film gestorben mittlerweile, aber ja, es ist mehr oder weniger alles neu besetzt. Und ja, die Computereffekte, ich habe es teilweise wirklich sehr exzessiv gefunden. Und was auch noch ist, George Miller, wenn es um Schnitt und so geht, er driftet ein bisschen zu fest in Born Identity ab. Also ich habe extra nach dem Schauen von Furiosa nochmal recht viel Fury Road Ausschnitt geschaut, vor allem die Action-Szene, um den Vergleich haben, wie hat der Miller das vor 10 Jahren gemacht. Und auch wenn das Tempo dort schon spektakulär ist, die Aufnahme, also wie er es filmt, ist meistens recht ruhig und klar und es ist nicht wild umeinander geschnitten. Und bei Furiosa merkt man einfach die Kadenz vom Schnitt, das ist unglaublich. Es geht, die Einstellungen werden wirklich umeinander geworfen und da hat er so die Zack Snyder-Unart drin, wo, weißt du, so wie bei 300 oder so, zwischendurch wird das Bild wie so zweifach Wiedergabegeschwindigkeit so verdoppelt. So einfach zwischen so, oder? Und das macht den Film einfach hektischer und für mich unnötig hektisch und vielleicht auch eben zum ein bisschen kaschieren, dass es ein bisschen CGI hat oder dass nicht alles echt ist. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen wegen dem auch gemacht hat.
Ich habe das gerade. Ich habe letztens einen Podcast gehört, von einem, der bei einem Godzilla-Film CGI gemacht hat und der hat ein paar interessante Sachen gesagt. Eben zum Beispiel Lens Flare wird offenbar oft benutzt, um so Sachen zu kaschieren. Das ist lustig. Habe ich auch nicht gewusst.
Ja, es gibt ganz viele Tricks, wie man CGI kaschieren kann. Es gibt auch andere Tricks, es ist auch Schatten und Dunkelheit, oder? Also Jurassic World haben viele Leute gesagt, das Remake sieht der Computereffekt fast schlechter aus als noch im ersten Jurassic Park-Film. Und wenn du schaust, Jurassic World spielt fast nur tagsüber in vollem Licht. Also du hast eigentlich quasi jede CGI-Szene ist sehr gut beleuchtet und sieht man halt sehr gut, was da läuft. Hingegen beim ersten Jurassic Park, wenn ihr euch vorstellt, die Hauptszene spielt in Dunkelheit und Regen. Und der T-Rex sieht, wenn du die Szene heute noch schaust, so derart echt aus, weil es einfach ist, in Dunkelheit und Regen, wenn die Haut eh schon ein bisschen so gummig aussieht, bei Regen sieht die Haut tatsächlich gummig aus. Man hat also ganz genau gewusst, wie man diese Szene macht, damit man Computereffekte so gut wie möglich kaschieren kann und es sieht einfach heute noch verdammt gut aus, genau wegen so Tricks. Und ja.
Aber eben, gute Unterhaltung, einfach eben, gewisse Mängel.
Gewisse Mängel hat es, vor allem Computer und der Schnitt, aber trotzdem, also wenn man es schaut, das ist immer noch ein verdammter Heidenspass und es ist immer noch furios und es ist immer noch George Miller und du hast wirklich so Ideen von Sachen, also es ist wirklich grossartig, das ganze Worldbuilding, wir haben Gastown, wir haben, also es kommen neue Schauplätze dazu, es ist wirklich immer noch ein verdammter Höllenritt, nice. Ein geiler, aber es wird meiner Meinung nach nicht wie. Es kommt nicht an Fury Road an.
Hey, ich bin gespannt, wie es dann auch weitergeht, vor allem ob der Tom Hardy zurückkommt. Hey, was ich wirklich am ersten Mad Max so geil gefunden habe, einfach wie der redet einfach so geil, Mann. Dem kannst, das ist schon so ASMR. So, wenn er einfach so. Er sagt ja fast nichts. Und dann also, das ist so gut, Mann. Das ist grossartig. herrlich. Also gut, Furiosa Mad Max Saga läuft aktuell im Kino. Und ja, mal schauen. Ja, vielleicht kann man in Hamburg gehen. Nein, da läuft ja alles Deutsch. Bei den Deutschen.
Ja, was? Gibt es keine Idee?
Die Film.
Es ist schon sehr viel synchronisiert in Deutschland grundsätzlich.
Ja. Nicht sehr verbreitet dort. Ja. Das
muss also schon vielleicht finden wir ja etwas in Originalton. Kann ich
also man muss unbedingt den Chris Hemsworth mit australischem Akzent und so Zeug.
Das hat drei Dürre auf Deutsch. Also gut. Wir schauen, ob man den findet. Also komm, dann gehen wir noch eins weiter und in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in die Spielecke.
Ja, ich habe auch etwas Grimms und Blutiges gespielt. Deutlich kürzer. Für Game-Verhältnis. Und zwar Hellblade 2. Ich meine, ich habe 6-8 Stunden gehabt. Ja, das ist irgendwie in Filmlänge eine Stunde. Nein, ich weiß es auch nicht. Sehr kompakt.
Ist aber nicht wieder etwas so weirds wie das Non-Mobbing-Spiel von letztem.
Nein, ja, aber es ist schon auch sehr weird. Von euch hat einfach niemand das erste hat Senua's Sacrifice Hellblade geheißen und das neueste heisst Senua's Saga Hellblade 2. Hat niemand das eins gespielt?
Nope. Nein.
Das ist so in einer solche Fantasy-Wikinger-Welt angesiedelt. Irgendwo so. Also das erste spielt in Schottland, so schottische Highlands vor allem. Und dort geht es, das zweite knüpft direkt dran. Und im ersten geht es eben darum, sie hat halt irgendwie wirklich so eine Psychose. Die Senua hört immer so Stimmen im Kopf. Und du weißt aber nie ganz, was ist denn eben wirklich einfach nur eine Stimme, was ist vielleicht gleich real. Und es hat da viel Fantasy drin und dann ihre Geliebte wird irgendwie umgebracht und sie geht dann mit seinem Kopf irgendwie, legt sie sich mit den Göttern an, weil sie hofft, dass sie dann irgendwie den wieder wiederbeleben kann und sie wird ausgestoßen, weil sie halt irgendwie, die Leute sagen, sie hat das Böse in sich und so. Und jetzt im zweiten fängt es an, du bist auf so einem Sklavenschiff, wo du dich drauf geschmuggelt hast und bist mit diesen Wikinger-Invasoren aus dem ersten Teil. Die begleitest du, weil die haben irgendeine Sklaven mitgenommen von Schottland jetzt nach Island, wo sie herkommen. Und dort spielt dann das Spiel. Und es ist so ein Third-Person ultra-realistische Grafik, wirklich so Unreal Engine 5, also da findest du visuell vermutlich jetzt nichts Besseres aktuell. Und es ist so eine Leidensgeschichte, also du kannst ihr Gesicht einfach alles ablesen, mit so Motion Capturing, mit der höchste Auflösung, jede Runzeln und so, das ist super geil gemacht. Und du leistest dich zuerst mit diesen Sklavenhändlern an, den einen nimmst du dann gefangen und versuchst dann herauszufinden, wo gehen die hin, was haben sie überhaupt vor, warum brauchen sie die Sklaven. Und ich glaube, am Anfang ist schon klar, dass du den Vater von dem, der das Schiff angeführt hat, suchst, weil der dahinter steckt. Und dann irgendwann findest du raus, auf dieser Insel hat es auch irgendwelche Riesen, die die Leute bedrohen. Und es ist einfach so ein, soll man sagen, eben so ein kurzer, knappe, so ein, nicht Walking Simulator, aber so halt so Narrative-Game. Oder? Es geht wirklich einfach um die Story eigentlich. Du läufst dort ein bisschen rum und es gibt wie zwei Spielelemente, wo eben, ich wäre ehrlich gesagt einfach auch ohne auskommen. Das eine ist der Kampf und das andere sind Rätsel. Kampf und genau. Und beides hat mich im ersten schon gestört, dass ich es nicht durchgespielt habe. Und ich habe dann gedacht, geil, im zweiten machen sie es sicher ein bisschen besser. Und es ist eigentlich immer noch genau das Gleiche, aber es ist besser. Das eine ist eben der Kampf. Hey, es gibt einen leichten und einen schweren Schlag. Du kannst ausweichen und mit der Zeit lässt du deinen Fokus auf. Du kannst aktivieren und dann ist wie so Slow Motion, kannst Gegner vermöbeln. Aber hey, selbst wenigstens simpel. Und es ist einfach nur geil inszeniert. Also weißt du, so sehr dynamisch. Gegner kommen zwar sehr brav, alle nacheinander, aber es ist immer so, du hackst meint dann irgendwie ein Schwert in den Bauch und dann zerrt die einer von hinten um, du gehst den Boden und dann haust du vielleicht gerade noch die Axt rein, dann kannst du wieder irgendwie weiterkämpfen. Und dann
ist das immer First-Person-Perspektive?
Third-Person.
Third-Person,
genau. Okay. Und das ist geil gemacht. Auch die Gegner sind all so, weißt, meistens sind es irgendwelche Skelettmasken und du weißt nie ganz, ist das ein Monster, ist es ein Mensch und es ist alles sehr blutig und düster. Das ist noch easy und die gehen da schnell. Und das andere, die Rätsel sind einfach, entweder sind sie so, du musst irgendwelche Symbole finden in der Umgebung und dann läufst du einfach ein bisschen um, bis du irgendwo etwas, weißt, irgendwelche geile Sachen auf den Stein, wie so in Island oder in so felsigen Dingen hat es das ja oft, so die farbigen Steine und so. Und dann musst du einfach aus dem richtigen Winkel anschauen, damit es ein Symbol gibt und dann drückst und dann hast du es gefunden. Es gibt ja dann wie, wenn du in der Nähe bist, dann flimmern die Symbole schon so ein bisschen durch die Luft und weisst, okay, da in der Nähe muss es sein. Und dann gibt es noch, dass du zum Teil musst so Kugeln irgendwo drauf, du musst Kugeln finden und irgendwo anlegen und dann kannst du in der Luft, kannst wie so Elemente aktivieren, wo dann die Umgebung ein bisschen verändert. Weißt, dann wird plötzlich mal ein Weg wird plötzlich sichtbar, da kannst du drüber laufen. Oder eine Wand wird unsichtbar, damit du durchlaufen kannst. Und dann kombinierst du es kurz so, damit du durchlaufen kannst. Mega straightforward, aber es ist einfach wie ein bisschen verpfichs, oder? Weil von was es wirklich lebt, ist so audiovisuell. Also einfach die Soundkulisse von dem Game ist so krass. Also du musst wirklich mit den Kopfhörern spielen. Sagt dir ja die Games sowieso immer, oder? Kopfhörer anlegen und so. Aber ich habe wirklich gefunden, mit einem Surround-System, auch mit guten Boxen, es ist nicht das gleiche, wie wenn du halt ihre huere komische gespaltene Persönlichkeit oder gestörte Persönlichkeit, irgendwie die Stimmen immer links und rechts, wo dann so, du hast keine Chance und Zweifel und Angang führen und du bist wertlos oder doch, probier es. Weißt du, so, es kommt der hure Psycho rein. Und auch sonst, weißt du, so die, einfach so eine hure Kulisse, wo dann amigs dann bei den Kämpfen eben schwillt ja zu irgendwelchen fremden hure Klängen und dann klingt es wieder sanft ab, wenn der Kampf vorbei ist und so. Einfach ein hure geile Inszenierung. Also ich habe wirklich einen mega Trip gefunden, auch von den Leuten, die sie dann kennenlernt und so. Ich habe es wirklich, also es hat mich gepackt bis zum Schluss, obwohl eben, wie gesagt, die Gameplay-Sachen sind so ein bisschen, das sind die
aber halt, die Story ist gut erzählt.
Also hey, mega! Also ich habe es wirklich, ich habe es unglaublich geil gefunden. Das ist einfach, also eben, erstens die Welt, so dass die isländische, weißt du, die kleinen Dörfli oder dann die Steillandschaft, hey, es hat richtig Felsenporn. Also weißt du, es ist alles so fucking realistisch im Fall. Es ist so geil im Fall. Und du weißt wirklich, also du hast noch nie so detaillierte Steine gesehen.
Also außer in der realen Welt vielleicht.
Genau, wirklich. Also ich war ja schon in Island, es ist wirklich wie dort. Also du verstehst jetzt plötzlich da, wie hat der Bird, der von der Big Bang Theory, der ist doch auch so ein Geologe, der ist doch auch so hure geil immer, hure spitz auf Stein. Jetzt verstehst du ihn endlich.
Der Domi hat doch bei Horizon Zero Dawn, nein, die Fortsetzung, hat er doch Forbidden so
Wolken. Ja, genau, Wolken. Ja. Und jetzt haben wir den Steinporn.
Stein.
Nein, wirklich, also mich hat es wirklich von der Präsentation und halt auch, was du erlebst. Also weißt, die Figuren sind glaubhaft und mega gut vertont. Ich glaube auch, die sind alle so cool, das nordische Namen natürlich. Und ich kann es noch nachschauen. Der eine Typ, das ist garantiert auch irgendein Isländer oder zumindest ein Skandinavier, weil du merkst, dass im Dialekt das passt mega gut. Hey, und auch, es macht auch, eben ähnlich wie bei Mad Max, es macht so einen, die Welt ist mega, die passt mega zusammen. Also du kannst das mega gut vorstellen, es ist einfach so eine brutale, hohe Welt halt und Und du kämpfst dich da durch und eben sehr viel, weißt du, wo. Genau, vor allem es ist so geil inszeniert. Ein bisschen ähnlich wie God of War. Es gibt. Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt Schnitt gibt. Also, es hat mega coole Übergänge. Weißt du, dann kommst du irgendwo in ein Dorf hin und plötzlich irgendwie wird das Bild dunkel und dann kommt irgendeine rote Gestalt aus der Dunkelheit raus und das Bild wird immer heller und dann gibt es wie so einen fließenden Übergang. Oder dann läuft die Gruppe los und die Kamera zoomt dann einfach so weg und macht einfach so eine Kamerafahrt, wie so eine Drohnenfahrt über die mega schöne Felsenlandschaft und dann kommt sie wieder irgendwo runter, wo dann die Gruppe wieder ist. Mhm. Also, wieso? Herr der Ringe hat sich, glaube ich, ähnlich auch gemacht auf einer Reise. Sehr geil. Eben, kurzes Spiel, aber ich habe es wirklich mega geil gefunden. Gibt es für PC und Xbox. Ist auch im Game Pass. Ich glaube, es ist nicht ein Vollpreisspiel. Ich glaube, 40 oder 50 Stutz wäre es sonst.
Ich meine, das hat irgendwie in meiner YouTube-Bubble habe ich da irgendwelche Kontroversen noch so gesehen, dass Leute gefunden haben, es ist eigentlich wirklich ein bisschen gar kurz. Und es ist, glaube ich, kürzer, als sie angegeben haben angeblich. Ich glaube, sie haben irgendwie gesagt, es sind etwa 8 Stunden oder so und die meisten Playthroughs sind dann 4 bis 5 oder so gewesen für, ich glaube, gleich 50 Franken oder so. Ich muss jetzt nachschauen, aber es ist relativ teuer. Es ist, glaube ich, wie so ein Film, oder? Einfach so ein Film zum Durchspielen.
Jetzt in dem Fall, eben, ich habe wirklich kein Problem mit kurzen Spielen und wenn es im Game Pass ist, dann schaust du es natürlich auch anders an. Ja, aber ich finde auch, ich glaube wirklich 50 Stutz ist es, finde ich auch, ist schon eher ein bisschen viel. Also, meine, weißt, ist mir klar, Games kostet. Aber ich finde es immer schwierig, so wie zu bewerten, das Preis-Leistung. Mhm. Aber das muss halt jeder selber machen. Aber das verstehe ich von Art. Also 50 Stutz ist sicher eher viel für.
60 sind es sogar.
Genau, 60 sogar,
ja. Oha, ja. Okay.
Ja, eben. Ja, aber ich meine, es ist. Eben, ja, das ist halt so. Es ist kurz. Und ich meine, Wiederspielwert hat es halt eigentlich praktisch keinen, oder?
Ja.
Du. Ja. Und sonst, wie gesagt, dann machst du halt das Game Pass-Abo für einen Monat. Gibt es eh nur auf diesen 2 Plattformen. Genau, dann habe ich noch ein anderes Songs of Conquest. Kennt ihr Heroes of Might and Magic?
Ja.
Ah, schau jetzt. Heroes of Might and Magic. Das gibt es, ich kann nicht, in den 90er vermutlich. Es gibt sicher etwa 5-6 Teile. Und es ist ein Fantasy. Wie nennst du das?
Dark Messiah habe ich, glaube ich, gespielt.
Ah, du meinst, genau, du meinst aber vermutlich das, einfach Might and Magic. Weißt du, die haben ja.
Ah, das ist nochmal etwas anderes.
Ja, ich weiß, okay. Keine Zeit, dann ist irgendwie die Welt, das Universum heisst Might and Magic. Und Heroes of Might and Magic ist eben die Version, wo du siehst so Top-Down, Vogelperspektive, so eine mega schöne, pixelige Fantasy-Welt und du steuerst so kleine Helden auf Rössli und das ist rundenbasiert, oder? Du reitest okay. Mit. Das ist Heroes.
Ich kann mich irgendwie erinnern, das früher ich noch gespielt. Irgendwelche Game-Magazine, habe ich Screenshots von dem gesehen. Es kommt mir so bekannt vor, jetzt, wenn ich es googelt habe. So. Aber
ich habe das auch wirklich eben als Kind mit dem Cousin und so, weißt, das hast du eben können am gleichen PC spielen, weil rundenbasiert dann hat der einzelne Held gespielt und dann bist du dran gekommen und dann ist der Computer dran gekommen. Ey, Stunden verbraten. Und es hat eigentlich, irgendwann sind es einfach nicht mehr gut gewesen. Ich glaube, es ist schon nach dem 3 das Berg abgegangen. Und Songs of Conquest ist eigentlich wirklich der spirituelle Fortsetzung, Nachfolger, ist von einem schwedischen Studio, Lava Potion. Und das ist eben schon recht lange im Early Access gewesen. Ich habe es damals schon gespielt, bei 40 Stunden, und jetzt ist 1.0 draussen. Und hey, das ist eben visuell, weißt du, wunderschöne Pixelgrafik, eben Fantasy-Welt mit Untoten, mit Feen, mit Drachen. Und eben, du spielst rundenbasiert, das heisst, du hast deinen Held, läufst auf dieser Karte rum, wo es 1000 Sachen hat, weißt du, da hat es. Schätze, die du kannst nehmen, damit Gold bekommst und Ressourcen. Dann findest du irgendwelche kleinen Häuschen, wo du vielleicht kannst Leute für deine Armee rekrutieren oder Erfahrungspunkte sammeln. Und dann hat es natürlich viele Gegner. Und wenn ein Gegner mit deiner Figur anklickst, dann geht der Kampf los. Und dann wechselt sie so ein bisschen schachbrettartiges Kampfsystem. Also dann hast du links. Oder wenn er dich angegriffen hat, sind deine Truppen rechts, aber normalerweise sind deine links. Und dann hast du eben so die sechseckigen Felder, glaube ich, oder so. Und dann ist es halt taktisch. Dann kommt darauf an, wer hat mehr Initiative. Die Figuren kommen zuerst dran. Und du siehst unten natürlich immer die Reihenfolge. Und ja, dann gibt es auch Fernkämpfer, Nahkämpfer, es gibt Magie. Und wenn... Das ist halt mega taktisch. Wenn dann zum Beispiel eine Figur direkt vor einem Bogenschützen steht, dann kann der nicht mehr schiessen. Oder sehr viele Fernkämpfer, sobald du sie bewegst, machen sie nur noch 50% Schaden. Es gibt da so zum Teil so erhöhte Felder, wo du mehr Schaden kannst machen. Gleichzeitig ladst du jede Runde, kommst wie so auf eine Art wie Mana über. Aber es gibt halt, es gibt irgendwie in mehreren Währungen. Und mit dem kann dein Held, der steht nicht aktiv auf dem Feld, aber kannst du halt zaubern. Und eben der Kampf ist halt wirklich mega taktisch, oder? Du musst dir vorstellen, du hast auf dem Feld nur so, was auch nicht, maximal, glaube ich, 10 Figuren, oder? Aber wo dann einheitenmäßig sind es vielleicht 100, oder? Du hast einfach es steht eine Fee dort oder eine Ratte ist dort, aber sie besteht aus 100 Ratten und macht natürlich einfach viel mehr Schaden, als wenn der andere 10 hat. Kampf super geil, eben mega schön animiert und kannst halt kannst mega taktisch sein. Weißt, du kannst Gegner hindern, schöpfen, führen, du kannst vereisen, Kometenhagel, beschleunigen, tausend Sachen. Genau, und dann das andere grosse Element ist, du kannst dann wie so ein Basisbau. An gewissen Orten kannst du so eine Siedlung errichten. Je nachdem, wo sie ist, hat sie mehr Felder für mehr Sachen drauf zu bauen. Früher war es eben so, in den Heroes, du hast einfach ein Schloss gehabt und dann bist du rein, dann hat es ein neues Fenster drauf gemacht und in diesem Schloss drin hast du dann einfach immer die gleichen Sachen können bauen. Und dort drin rekrutierst du eben neue Einheiten, kannst zum Teil Zauber erlernen, kannst neue Helden kaufen, damit mit mehreren Leuten schon mal laufen. Und da ist eben neu, eben da hast du wie so vorgehende Felder und dann kannst du dann irgendwie baust einen Schmiede, wo der vielleicht einfach irgendwie Stein produziert oder Eisen. Oder du baust halt das Labor, wo du so komische Giftschützen produzieren kannst. Und du musst halt damals entscheiden, welche baust, damit welche Ressourcen kannst holen. Hey, und das ist einfach ein verdammt geiles Ding, weil es sieht super geil aus. Du läufst rum, deine Armee wird immer grösser. Und jetzt eben im 1.0 hat es halt einfach mehr Kampagnen als vorher, hat mehr meine Nationen, meine Fraktionen. Vorher glaube ich nur 2 gegeben. Es gibt so eben die Untoten, die Menschen, und es gibt so Reptilien und so. Es ist einfach geil. Also, eben, wenn du so ein bisschen rundbasiertes Fantasy-Zeugs cool findest, also, da gibt es aktuell eigentlich nichts Besseres als Songs of Conquest.
Für?
PC und ich glaube nur PC aktuell. Also ich wüsste da gar nicht, wie es. Mal, doch, stimmt. Ich habe es auf dem Steam Deck auch gespielt. Aber ich habe es nicht nachgeschaut, aber oft die Early Access sind ja meistens zuerst PC. Genau. Vielleicht geht es einfach weg. Ja, dann wären wir schon wieder am Ende von unserem Podcast und ich danke euch vielmals fürs Mitmachen und euch allen daheim vielmals fürs Zuhören. Tschüss miteinander, bis in einer Woche.
Tschüssi. Ciao zusammen.